Taskforce Klebladel, der Pantherholiker-Podcast. Mit Benjamin Thaler.
Mit der Konstellation kannst du eigentlich nichts kaputt machen, ja.
Matthias Müller.
Das neue Gesicht des ERC.
Und Markus Schäff.
Jetzt lacht er bloß, statt dass er was sagt. Servus, liebe Pantherfans, ich begrüße euch zu einer neuesten Ausgabe der Taskforce Klebladel. Nach dem Olympia-Päuschen, was wir hatten, die letzten Wochen, hat er jetzt hier ein paar Spielchen gespielt. Und nach dem Restart sind wir jetzt auch wieder da. Und ich bin nicht alleine. Wir haben heute wieder den Totti zu Gast. Totti, schön, dass du da bist. Grüß dich.
Hallo, servus an alle.
Und der Preis, unser Matze, ist auch am Start. Matze, servus.
Hallo Totti, schön, dass du da bist und servus Markus, guten Abend.
Ja, ungewohntes Setup, also wir machen ja hier gerade Videocall, der Matze in einem nackten Zimmer, Matze gerade mitten im Umzugsstress, also nicht wundern, wenn es da bei ihm ein bisschen...
Also ich mag nicht Matze nackt, sondern nacktes ja. Zimmer. Ne? Ich
der nackte Matze, haben wir schon den Folgentitel auch, passt wunderbar. Ja, Matze gerade im Umzugsstress, also der Hals vielleicht ein bisschen, dann deswegen entschuldigt vielleicht ein bisschen den Hall im Hintergrund.
Ja. Also ich bin nicht auf dem Klo. Ja.
Das ist wichtig. Das kann jeder sagen, Matze.
Das wird ja immer besser mit dem Folgentitel Matze auf Klo. Aber Jungs, wie geht's euch? Fangen wir mit dem Gast an, Totti.
Sehr gut, alles in Ordnung. War vorher noch eine Runde beim Laufen nach der Arbeit. Das schöne Wetter noch genutzt und ja, hat gut getan. Und jetzt bin ich frisch gestärkt wieder euer Gast.
Tag. Matze?
Ja, ich war tatsächlich auch beim Sport nach der Arbeit. Welcome to the Club. Wir sind ja heute in der trauten Media-Saturn-Runde. Von daher habe auch die Zeit genutzt, habe richtig Gas gegeben heute im Studio und jetzt auch gerade noch eine Kleinigkeit gegessen. Deswegen war ich leicht zu spät, aber es hat sich schon in Grenzen gehalten.
Ich war nicht beim Sport, aber ich war mit dem Hund draußen. Also ja, zählt auch.
Hast da Bewegung gehabt, das ist
ja
gut.
Ja, hab mir dann irgendwelche Sportreels dann auf der Couch noch reingezogen, bevor es losgegangen ist. Aber wir quatschen ja über unseren ERC und der ERC ist ja so nach der Olympiapause ein bisschen holprig gestartet, wenn man es mal so sagen kann. 4 Spiele, 3 Niederlagen. Ein Sieg gegen Nürnberg, der sich auch erst ab dem 2. Drittel so ein bisschen abgezeichnet hat, dass das klappen könnte. Aber so. Und Totti, mal an dich die Frage, wie hast denn so du den Restart wahrgenommen? Weil das Spiel gegen München, Spiel gegen Köln, genau, sorry, waren ja eigentlich Partien, die zumindest bis zur 50. Minute gefühlt ausgeglichen waren. Also so habe ich es empfunden.
Also jetzt gegen München, wenn wir mit dem Spiel anfangen, das war das erste Spiel nach der glaub, 4-wöchigen Pause. Du hast im ersten Drittel schon gemerkt, dass eigentlich bei beiden Mannschaften, also der legendäre Sand im Getriebe ist sozusagen, dass beide noch nicht so wirklich in der Spur sind, was ja normal ist nach so einer Pause, ganz klar. Aber ich finde, 4-0 ist natürlich ein deutliches Ergebnis erstmal, aber das Spiel kann auch zu unseren Gunsten ausschlagen. Wir können das Spiel gewinnen oder zumindest einen Punkt mitnehmen, sage ich mal Minimum, weil wir haben unsere Chancen gehabt und ja, das 1-0 natürlich dann fällt ein bisschen unglücklich. Ein, zwei Wechsel vorher, glaube ich, haben wir ein, zwei gute Gelegenheiten, wo wir es einzeln machen können, vielleicht sogar müssen. Aber gut, dann fährst du ohne Punkte heim. Unnötigerweise, dann muss ich sagen, in Köln, finde ich, haben wir, also das erste Drittel war eins der besten der Saison, wenn nicht das Beste, in meinen Augen. War überragend. Da hatte Köln eigentlich Glück, dass sie nur 2-0 hinten, ich glaube, 2-0 oder 2-1, muss ich gleich überlegen. Ich glaube,
2-0 waren wir vorne.
2-0 waren wir vorne. Der Gedanke ist mit dem Abfälscher am Pfosten, wäre es 3-0 gewesen. Also im ersten Drittel haben wir überragend gespielt, finde ich. Und dann mit dem relativ schnellen Anschlusstor, mit dem 1-2, sind wir ein bisschen aus der Spur gekommen. Haben aber dann, glaube ich, 2-2-3-2, haben aber dann das 3-3 gemacht. Barber endlich wieder eingenetzt. Und auch nach 3-4 habe ich eigentlich noch gar kein schlechtes Gefühl gehabt. Da hat dann der Barber den Pfostenschuss. Dann die unglückliche Abseitssituation, die eigentlich kein Abseits war, definitiv. Ich finde, in Köln haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, haben uns durch paar blöde Fehler selber geschlagen. Köln ist heuer heiß. Die nutzen natürlich Fehler ohne Ende, das muss man ganz klar sagen. Also die lassen sich da nicht zweimal bitten, wenn du da den McLeod oder ähnliche anschaust, den Russell, die haben da heute die Teile rein, wenn sie hinkommen vorm Tor. Ja, auch unnötigerweise keinen Punkt geholt, muss ich sagen. Das Spiel war eigentlich gut, in meinen Augen, der Großteil des Spiels. Gegen Nürnberg, das war das erste Drittel, Markus, wir haben vorher schon kurz drüber gequatscht, das erste Drittel war, ja, da haben wir eigentlich Glück, dass wir kurz vor Drittelende das 1-1 machen durch den Pizzi, geile Aktion, können wir aber vorher schon 2-3-0 hinten sein, da hat uns der Willi eigentlich im Spiel gehalten und am Ende war es dann schon verdient, finde ich, auch wenn es ein zähes Spiel war, muss ich sagen, also ja, wichtig waren da die 3 Punkte. Zu gestern kann ich relativ wenig sagen, weil ich
ja, außer Fehler 2-0-3
genau, ja, gesehen habe, aber ja, im Großen und Ganzen haben wir eigentlich jetzt, finde ich, aus den 4 Spielen, ja, gar nicht so schlecht gespielt, eigentlich viel zu wenig Punkte, definitiv. Ja. Also 6 bis 8 Punkte wären meiner Meinung nach drin gewesen.
Also ich kann es für München ein bisschen eingrenzen, für mich, weil ich bin auch vor Ort gewesen. War so, wie du sagst, man hat gesehen, die Geschwindigkeit war noch nicht so bei beiden. Chancenverwertung, überhaupt Spielfluss, noch nie so da gewesen, vor allem im ersten Drittel. Aber was mir aufgefallen ist, eben das auch gut zu sehen war, warum die Münchner ja das Team sind mit den wenigsten Gegentoren. Also die machen einfach den Slot sauber zu. Ich glaube, wir haben sogar in der Gruppe dann mal so eine Grafik geteilt, von wo die Schüsse kamen von uns und die waren halt eben alle von außen oder aus nicht so gefährlichen Situationen. Also das entspricht auch dem, was ich dann vor Ort für ein Gefühl hatte, dass wir wirklich keine Großchancen hatten. Und ja, am Ende auch diese nicht gegebene Strafe mit gezogenem Torwart. Ob das jetzt dann noch irgendwie das zu unseren Gunsten hätte kippen lassen, weiß ich jetzt nicht. Ja, also klar, ich habe mich genauso aufgeregt. Aber ich glaube am Ende, ja, wenn du keine Tore machst, dann, ne, Binsenweisheit, dann gewinnst du auch nicht.
Natürlich, ja.
Und dass das 4-0 dann zu hoch ausgefallen ist, da sind wir uns einig.
Ja. Ja.
Und in Köln, ich fand es auch stark im ersten Drittel. Ich konnte leider das erste Drittel nur sehen. Also da war, ja, das war eigentlich der alte ERC. Und dann, wie es vom Totti schon beschrieben, wenn dann ein bisschen Pech hast und dann, ich glaube, 3-mal haben wir Aluminium gehabt in dem Spiel. Und zwar in so Schlüsselsituationen auch, wo du auch sagen kannst, wenn das Tor dann fällt, dann könnte auch das Spiel dann kippen. Mhm. Ist halt nicht passiert, ja. Dann kann man sagen, okay, man kann in Köln dann auch mal verlieren, auch so, ja. Aber insgesamt, denke ich, jetzt auf die 4 Spiele gesehen, sind 3 Punkte natürlich zu wenig.
Ja. Ihr habt zu den beiden Auswärtsspielen zu Beginn eigentlich alles gesagt. Was mir aufgefallen ist und was mich auch so das Ganze ein bisschen gestört hat an diesen 2 Spielen, waren das nicht, dass wir jetzt die Tore nicht gemacht haben. Klar, das ist das Hauptargument, dass man erfolgreich auch Spiele für sich entscheidet. Aber der ERC hat in der 55. Minute beziehungsweise in der 56. Minute jeweils dieses Tor kassiert in München zum 1-0 und bei Köln war es 4-3. Und dann hast du innerhalb von einer Minute das Spiel komplett hergeschenkt, weil es dann komplett paralysiert dastehst und dir ja eigentlich die Chance in irgendeiner Form nochmal das Spiel nochmal vielleicht auszugleichen oder nimmst du dir eigentlich. Und dadurch, dass du dann komplett neben der Spur stehst und dann waren es innerhalb von eine Minute 2 Gegentore wie gegen München, auch wenn es empty net war, musst einfach einfach nicht mit dem Kopf richtig bei der Sache warst. Und ja, man kann natürlich auch sagen, es gab 2 Schlüsselszenen, die, sagen wir mal, unglücklich nicht gepfiffen worden sind. Bei München war es ja das Beinstellen, glaube ich, gegen Daniel Schmölz, wo es dann ja quasi zum Konter gekommen ist, kurz davor. Was eigentlich ein klares Beinstellen war, wenn man es natürlich im Review immer sieht. Und bei Köln war es ja, Totti, du hast ja gesagt, die Abseitssituation. Es sind jetzt unglückliche Szenen, die hat einen einfach auch noch mit rein, aber natürlich ist keine Hauptargumentation sind, dass du die Spiele verlierst. Das machst du natürlich dadurch, dass du dir selbst wehtust, wie zum Beispiel auch ein Morgan Öllis in Köln mit seinen ich sage es mal, dummen Foul, ne, auch wenn es mit Sicherheit nicht beabsichtigt war, aber um diese Zeit gehe ich halt, sage ich mal, auch als Routinier ein bisschen anders hin und ja, sorgen für keine Unterzahl, die natürlich dann auch eiskalt ausgenutzt worden ist. Ja, und das sind die Sachen, das stört mich am meisten, dass du halt einfach, du spielst zwei klasse Partien auswärts bei den absoluten defensiv stärksten Teams der ganzen Liga, hast eigentlich bis kurz vor Ende die Chance, auch das Spiel für dich zu entscheiden. Und dann sind es halt so unnötige Aktionen, wo du dich eigentlich selbst um den Lohn bringst. Und das sind dann auch die Punkte, Totti, du hast es selber gesagt, München hätte locker ein Spiel sein können, was vielleicht erst in der Overtime entschieden wird. Und Köln theoretisch genauso, war ein geiles Spiel von beiden Mannschaften und dann hat es der ERC am Schluss eigentlich dann nur noch unnötig hergeschenkt, ohne dass der ERC dann, sagen wir, vielleicht noch so ein bisschen Gegenwehr. Also das sind die Sachen, die haben mich wirklich gestört bei den ersten zwei Auswärtsspielen, und beim Spiel gegen Nürnberg war unser Glück, dass Nürnberg ab dem zweiten Drittel eigentlich gefühlt nicht mehr stattgefunden hat, weil die waren platt. Also so kam es mir bei mir vor. Die leben auch von ihren ja zwei Reihen, ne, die definitiv was drauf haben. Also das erste Drittel war Nürnberg so gefühlt der ERC in seiner Prime, was das Speed-Level betraf, was diesen Torpedo-Modus betraf. Also das hat mich stark an unsere Spielweise erinnert. Und da wäre es fast mit den eigenen Waffen geschlagen gewesen, wo wir halt zum Glück reden, dass Williams in Torber, der absolut stark gespielt hat und ja, ab dem zweiten Drittel der ERC dann, sagen wir mal, wieder in die Spur gefunden hat. Und gestern gegen Wolfsburg, ja, das Spiel habe ich jetzt auch teilweise nicht verfolgen können, weil ich einer der Betroffenen war, die durch Magenta ausgesperrt wurden. Aber was er dann so gesehen hat, war halt auch, ja, gestern war einfach der Wurm drin, das kann man eigentlich so sagen. Das war so ein typisches Mittwochabend-Derby gegen Wolfsburg. Und da werde ich wahrscheinlich euch nichts anderes erzählen können, dass es einfach, ja, da kam es einfach nicht in die Spur. Busbeine, glaube ich, wahnsinnig, die sind, glaube ich, einen Tag davor schon angereist, aber du hast eigentlich schon gemerkt, das wird heute nichts. Noch dazu, dass Wolfsburg am Tag davor Mike Stewart entlassen hat, mit Tyler Haskins jetzt den neuen Coach hat. Und da habe ich ja schon am Dienstag gewusst, dass das am Mittwoch nichts wird.
So ist es immer scheiße, so Trainerwechsel kurz vorm Spieltag, wenn es dann den Gegner aus dem Trainer gewechselt hat, ist immer, egal ob in welcher Sportart, sage ich mal, ist immer sehr, sehr unglücklich, definitiv. Weil
ja. Aber das passiert uns gefühlt sehr oft.
Ja, ne? Eigentlich ja, nur. Drum war das eigentlich, ich habe schon mein Kicktipp-Ergebnis schon wieder umgeändert, weil,
ich hab komplett. Ich habe es gelesen bei, ich glaube, auf der DL-App oder so, und habe mir gedacht, ach du Scheiße, hätten sie es nicht nach dem Spiel machen können gegen uns. Ja. Aber ja.
Aber das waren. Aber trotzdem, Markus, auch trotz aller Begründung und Wolfsburg-Mittwoch und so weiter. Ich habe auch gestern auch die ersten beiden Drittel verfolgt. Aber da fand ich schon so ein bisschen auch von der Körpersprache her und so weiter, da musste auch ein bisschen anders auftreten. Ja. Also das war mir für kurz vor den Playoffs, wir laufen in die Crunch-Time und ich verstehe dann halt nicht, wir sind immer noch auf 5, ne? Wir haben jetzt keinen Weltuntergang oder so. Und da wäre meine Erwartungshaltung schon, dass die Jungs da mit erhobenen Hauptes und Spannung in den Schultern aufs Eis gehen und vom Eis gehen, und das war für mich ein bisschen zu wenig dahingehend.
Also du hast gerade ein Wort gesagt, das habe ich auch bei mir in meinen Notizen fett unterstrichen, das Wort Körpersprache. Also speziell jetzt auch die ersten Spiele waren okay, die Körpersprache gegen Köln war auch okay, aber speziell jetzt gegen Nürnberg im ersten Drittel und auch gestern gegen Wolfsburg, das ist so, ja, nicht das, was ich eigentlich so in der Crunch-Time, wie du es gerade auch treffend gesagt hast, erwarte. Und da bin ich absolut ein bisschen besorgt, ob wir da uns, sagen wir mal, in den letzten, was haben wir jetzt, 48 Spiele, die letzten vier Spiele, die wir jetzt noch haben, bis zum Viertelfinale, ja, auch vom Kopf her ready machen können, dass der ERC auch in der heißen Phase dieses Mindset. Man muss nicht hier den Gegner beherrschen, an die Wand spielen und 10-2 aus der Halle schießen. Also das habe ich gestern komplett vermisst. Da bin ich absolut bei dir. Aber du hast es auch gemerkt, gegen Teams, die müssen, ne, wie es Wolfsburg ist, wir können, ne, sage ich jetzt mal, noch vielleicht Heimrecht erreichen. Ne, wir sind safe im Viertelfinale, ne, und Wolfsburg muss liefern, damit die anderen hinter ihnen sie nicht irgendwie einholen. Also das hast du wirklich gemerkt, dass die mit einer komplett anderen Körpersprache auch auf dem Eis gestanden sind. Plus den kompletten Trainerwechsel-Spirit, den sie da vielleicht noch hatten, und ihren Blaumännern. Das noch dazu.
Ja.
Ja, die Trikots.
Aber eigentlich coole Idee, die Trikots. Also
absolut.
Ich finde es cool. Das machen sie ja, jetzt nicht so schon ein paar Jährchen, ne, mit diesen Werkstrikots. Hat Style. Also.
Ja.
Finde ich auch. Kann man den jetzt hier zwar schlecht in Audi-Klamotten vorstellen? Ich glaube, das wird bei uns ein bisschen komisch ausschauen. Aber bei Wolfsburg passt das einfach auch zum Image.
Voll.
Gut, wir sind ja auch nicht in der Form Werksklub wie jetzt
ja, Wolfsburg. Schon klar. Ne?
Das ist, aber die Idee finde ich gut, weil es ist natürlich auch irgendwo den Jungs und Mädels, die bei VW dann an den Bändern stehen, auch irgendwo ein Respektzeichen gegenüber.
Ich fand es auch cool, aber, ja, absolut.
Ja. Ja, okay, wir brauchen uns bei Audi auch nicht beschweren, die da richtig coolen Stuff mittlerweile mitmachen. Sei es jetzt die Aufwärmtrikots, die immer cooler werden von Jahr zu Jahr.
Das stimmt,
ja. Also sind wir schon froh, dass wir auch da entsprechend gewappnet sind. Man könnte ja auch Litfaßsäulen-Trikots haben, wie manch andere DL-Club.
Ja. Ja, was machen wir jetzt damit?
Mit
unserem ERC jetzt Richtung Playoffs.
Ja, das ist die Frage. Ja. Da wollte ich jetzt auch gerade die Brücke bauen, ne, wie es so schön heißt. Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir Platz 5 behalten werden.
Ja, also, 5 ist zementiert.
Also nach hinten passiert gar nichts mehr. Das ist safe, auch rechnerisch nicht mehr. Wir haben jetzt, Stand jetzt, wir nehmen jetzt gerade Donnerstagabend auf, 88 Punkte auf unserer Habenseite, München auf Platz 4, 92, Mannheim Platz 3 mit 94 und die Kanister-Kollegen aus Niederbayern haben 95 Punkte. Also theoretisch bei den letzten 12 vergehenden Punkten noch alles in der Theorie machbar. Ich sage jetzt mal so, sollten wir gegen Bremerhaven einen Punkt mitnehmen und am Sonntag gegen Mannheim, ist so für mich noch so ein kleines Schlüsselspiel, wo sich vielleicht noch ein bisschen was drehen könnte in der Tabelle, aber da muss halt auch alle anderen Partien der Clubs auch, sagen wir, für uns laufen. Und ich habe persönlich keinen Stress mit, wenn wir die Saison, also die Hauptrunde, auf Platz 5 beenden.
Nee.
Nicht ganz.
Okay, Matze.
Und zwar deswegen, weil wir dieses Jahr auffällig auswärts schwach sind. Ich weiß auch nicht, ob das in den Playoffs dann so weitergeht. Wissen wir nicht. Ja. Aber wir haben nun mal, ich glaube, 11.
Ja, 11 Siege und 13 Niederlagen.
Genau.
Wir auswärts. Sind so. Auf der Auswärtstabelle auf Platz 6.
So. Ja. Dann kommst auch sehr drauf an, welchen Gegner du bekommst. Ja, also ich glaube zum Beispiel München, Auswärtsserie wird brutal.
Also aber der Vorteil ist, bei München, wenn wir gegen München spielen, dann haben die Heimfans noch gute Chancen, im Gästeblock Karten zu bekommen. Ne, wenn die München zu uns kommen, die kommen ja nur mit ihren 100 Leuten.
Das stimmt.
Ich glaube, selbst in den Playoffs muss man einen halben Gästeblock abteilen für unsere Fans. Mhm. Aber nee, jetzt mal zurück zum Ernst der Playoffs. Ich habe mir so die Paarungen angeschaut, die in Frage kommen, und ich bin zu 89% davon überzeugt, dass es Mannheim wird. Und die Frage ist nur, Mannheim mit oder ohne Heimrecht, die ich mir stelle. Und zwar, wie komme ich drauf? Ihr habt ja mitbekommen, wie Mannheim drauf ist. Die haben zwar das letzte Spiel irgendwie in Overtime gewonnen, aber grundsätzlich sind die jetzt nie so geil drauf. Und ich denke, da ist auch recht Unruhe in dem ganzen Umfeld, auch mit dem Akins und so, einem Sympathieträger der Liga. Ja. Und jetzt nur folgendes Szenario. Mannheim hat Freitag, also morgen, Köln zu Gast. Dann hat Mannheim eine Niederlage auswärts in Ingolstadt am Sonntag. Ja. Prediction. Und dann spielt Mannheim in Berlin.
Mhm. Auch eine geile, so. Ein geiles Programm,
genau, eigentlich für Mannheim. Ja. Und dann hat Mannheim zwar am letzten Spieltag Schwenning zu Gast, aber gegen Schwenning haben die diese Saison auch schon verloren.
Ja, ja. Und Derby ist auch, also Derby hat immer eigentlich Sätze müssen, ja.
Und die haben sich in Derbys diese Saison nicht mit Ruhm bekleckert, auch gegen Frankfurt nicht und so weiter. Ja. Deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass Mannheim hinter München die Saison beendet. Weil München hat Frankfurt zu Gast. Halt. Freitag. Genau, Freitag. Also München hat Wolfsburg zu Gast. Mhm. Dann hat München am Sonntag wieder ein Heimspiel gegen Frankfurt. Freitag, München. Wolfsburg, dann Frankfurt am Sonntag zu Hause. Also, das sind ja safe 6 Punkte, jetzt mal ernsthaft. Ja. Und dann nächste Woche, okay, Straubing, wissen wir nicht, aber auch wieder Heimspiel. Mhm. Und am letzten Spieltag ist München zu Gast in Berlin. Aus der Konstellation würde ich jetzt einfach mal unterstellen, dass München nicht hinter Mannheim ins Ziel läuft. Ja.
Kann durchaus. Also du denkst davon aus, dass wir Fünfter werden und Mannheim Vierter.
Und da ist nur die Frage, ob Mannheim so krass abkackt, dass wir sie noch überholen.
Aber wenn wir Mannheim bekommen würden, sage ich mal, im Viertelfinale, ist es trotzdem harte Nuss. Also das ist, glaube ich.
Ich glaube, da ist es also, bei den potenziellen Gegnern, die da ja zur Frage stehen, mit München, Mannheim und vielleicht auch noch mit Abstrichen jetzt noch Straubing, wenn die nicht sich auf 2 zementieren. Mit denen 3 Teams oder 2 Teams wäre mir Mannheim fast noch am liebsten.
Also mir Straubing, tatsächlich.
Ja, Straubing, sorry. Nee, das macht meine Pumpe nicht mit.
Ja, aber also ich bin der Meinung, wenn wir, weil das, also ich finde, dass wir gegen Straubing, dass Straubing eine Mannschaft ist, die nicht so extrem auf den Körper geht, wie es zum Beispiel München oder Mannheim macht. Und mit körperbetonten oder körperlichen Mannschaften haben wir sehr, sehr große Schwierigkeiten. Das hat man letztes Jahr gegen Köln gesehen im Halbfinale und das hat sich meiner Meinung nach nicht wirklich verändert. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir gegen Straubing mit die besten Chancen hätten. Aber wie gesagt, meine Meinung.
Also mein Wunsch wäre natürlich freilos, ne, brauchen wir nicht reden. Wie gesagt, Matze hat mich gerade mit seiner Argumentation voll abgeholt. Gehe ich ab sofort mit. Aber aus dem Bauch heraus hätte ich einfach gesagt, es bleibt alles so, wie es ist, jetzt aktuell, dass wir gegen München spielen. Wenn sich da vielleicht noch was tut, alles gut. Aber München, sag ich mal, hat auch noch ein Programm vor sich, was man auch erstmal liefern muss. Und da sehe ich auch eher die Gefahr, dass München da den einen oder anderen Punkt vielleicht auch liegen lässt und sich da auch eher auf der 4 festnagelt. Und klar, hätte ich auch gerne Heimrecht gehabt, aber in den Playoffs musst du mindestens einmal auswärts gewinnen. Von daher.
So schaut's aus.
Nee, gegen Iserlohn 2015 haben wir nicht einmal auswärts gewinnen.
Ja, ich weiß, stimmt. Aber wenn du auf Platz 5, wenn du auf Platz 5 startest, dann ist es wurscht.
Ja. Ja, ja, klar. Ja.
Da musst du mindestens 1 ziehen, ja. So ist
wir
es.
Haben,
also ja. Ich muss dem Totti ein bisschen recht geben, was dieses Körperspiel angeht. Da ist Straubing war ja auch früher dafür bekannt, dass sie sehr auf Körper gespielt haben. Das hat sich die letzten 2 Jahre ein bisschen gewandelt. Ich bin nur ein bisschen in Sorge, was die Konstellation der Fangruppen angeht in so einer Serie.
Ja.
Weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe, ehrlicherweise.
Ja, da gibt es dann das obligatorische Absperrband in Rot-Weiß.
So also ich glaube, rein stimmungstechnisch wäre es natürlich der absolute Wahnsinn, absolut. Das muss man ganz klar sagen. Also die Straubinger, wenn die auch kommen, die zünden schon echt immer richtig was auf, das muss man ganz klar sagen. Also die Stimmung ist richtig, richtig geil, wenn die da sind und auch auswärts, Pulverturm, das ist stimmungstechnisch halt mit das Beste in der DL, meiner Meinung nach. Ja. Das wäre natürlich schon Highlights für alle Fans, glaube ich. Hoffentlich dann mit dem richtigen Ausgang für uns. Ja, also sportlich und Gottes Willen, Straubing spielt eine Top-Saison, aber ich finde, die liegen uns halt von der Spielweise hier am besten von den drei genommen. Ja, genau. Also
ja, deswegen, von den Emotionen her wäre es natürlich absolut geil. Ja, genial. Aber das mache ich nicht. Also da glaube ich, muss der ERC mir ein bisschen Baldrian sponsern.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, oder ja, aber nochmal, ich glaube nicht, dass Straubing noch so einbricht, dass sie sich von zwei Teams noch überholen lassen. Vor allem, wenn ich das Restprogramm von Mannheim sehe. Ja. Mein Tipp ist zu 90% Mannheim. Mhm. Und die offene Frage ist, und die wird sich auch recht schnell klären, weil wenn Annahme, wir schaffen es irgendwie morgen in Fishtown zu gewinnen. Mhm. Mannheim gehe ich von der Niederlage zu Hause aus gegen Köln. Und dann sind die Mannheimer bei uns und lass beide Spieltage so ausgehen, dann ist Mannheim dann in Reichweite für uns, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann Mannheim mit Heimrecht wäre dann schon wieder eine andere Baustelle. Ja,
ja. Also ja, ich bin gespannt, definitiv, was sich da noch tut. Also wir haben da, sage ich jetzt mal, noch den humaneren Restgegner auf unserer Karte mit jetzt hier Bremerhaven, Mannheim, Augsburg und Iserlohn, ne, in der kommenden Woche, ja. Und bei
Augsburg nächste Woche Freitag wird auch geil. Also absolut. Das wird mit Sicherheit.
Ne, also wenn es jetzt einmal die nächsten zwei Spiele sich da jetzt Nürnberg einigermaßen durchmogelt, kann es durchaus sein, dass die Entscheidung für die Nürnberger mit Platz 10 manifestieren. Das heißt, für Augsburg kann die Saison auch relativ schnell zu Ende sein, dass die nächsten zwei Spiele dann einfach nur noch die Kür sind. Mit dem Abstieg haben sie ja heuer nichts am Hut. Und aber es könnte natürlich auch sein, dass Augsburg da ein bisschen auf Platz 10 schielt, wenn Nürnberg, die jetzt auch nicht wirklich so in der Form sind, da auch vielleicht nochmal um Platz 10 bangen müssen. Also das könnte vielleicht auch noch passieren. Und da haben wir wieder die zwei Teams, also Augsburg kann da vielleicht noch die eine oder andere Chance wittern. Iserlohn ist weg, brauchen wir nicht reden.
Aber der AIV kommt befreit aufspielen. Der Abstiegskampf ist dieses Jahr nichts mit. Also sie haben sie relativ souverän da gerettet eigentlich schon längst. Und ja, ich glaube, mehr war auch nicht zu erwarten und mehr ich glaube, mehr wollen sie auch nicht.
Aber wenn man es jetzt so sensant, ist Iserlohn Augsburg eigentlich Pflichtsiege, muss man schon fast sagen. Auch wenn es natürlich vor allem gegen Augsburg immer ungemütlich wird, auch wenn die den größten Rotz spielen, haben wir auch schon bei ihnen Punkte gelassen. Also muss man auch immer beachten,
ist immer schwer. Eishölle, Seilersee ist immer schwer. Da ist scheißegal, wie es dann vorher war, aber das heimstark sind sie, finde ich schon relativ, und das ist immer schwer, unangenehm zu spielen einfach. Das ist so, ja.
Also da bin ich auch gespannt. Und ja, ich sage, also meine Prediction ist Ingolstadt gegen München im Viertelfinale, Mannheim gegen Ingolstadt, sagt der Matze. In welcher Konstellation jetzt auch, ist jetzt erstmal wurscht. Ne? Und Totti sagt,
also ich würde auch sagen, es wird München werden, denke ich, aber wie gesagt, mein in Anführungsstrichen Wunschgegner oder da, wo ich unsere Chancen am größten sehe, wäre Straubing. Aber vermutlich läuft es auf einen anderen Gegner raus. Aber wie sagt man so schön, wenn man Meister werden will, muss man alle schlagen.
Wollen wir das, ja?
Ich habe extra in der letzten, in der ersten Maiwoche nichts vorgenommen.
Okay. Ja, also ich meine, es ist ein weiter Weg, da brauchen wir gar nicht reden. Und es führt in meinen Augen heuer, also Köln ist bockstark, absolut brutale Tiefe im Kader und alles. Also ich wenn wir so einen bisschen kleinen weiteren Ausblick machen wollen, dann glaube ich, ist mit Köln halt zu rechnen, ja, definitiv. Also extrem gutes Gesamtpaket, starke Mannschaft, starker Coach, starker Torhüter, passt eigentlich komplett alles, ja. Jetzt haben sie diesen finnischen Verteidiger noch mal geholt letzte Woche, NHL erprobt, also ja, ich glaube, die wollen es wissen.
Ja, klar wollen sie es wissen.
Ja, also die Chancen sind ja aber dann. Ja.
Absolut, ich glaub, die Chancen sind heuer ich, ganz gut. Aber Köln noch nie so gute Chancen, sagen wir es mal, absolut, durchzumarschieren auch. Und auch vom Spielerischen, weil da waren einfach die letzten Wochen zu sehr performant und auch jetzt nach dem Restart haben sie alles gewonnen.
Also, aber ich erinnere an uns letztes Jahr, gell?
Ja, ja.
Also wir waren auch souverän Erster. Also Playoffs ist nochmal eine andere Hausnummer. Das, da liegen alle
Mannschaften zu. Brauchen wir nicht reden. Sag ich mal, ab übernächster Woche beginnt eine andere Zeitrechnung.
Absolut, ja.
Und dann lasse gegen, ich sag jetzt mal, wenn die Tabelle jetzt einfach so bleibt, wie sie ist, ne, spielen sie entweder gegen Nürnberg, Wolfsburg oder Schwenningen. Berlin, wenn sie auf 7 bleiben, ist ja da erstmal raus. Auch durchaus möglich, dass einer von denen die Kölner ärgern kann. Ja. Wolfsburg jetzt, sagen wir es mal, mit dem neuen Impuls durch Tyler Haskins, why not? Aber wenn alles läuft, wie es, sagen wir es mal, im Normalfall läuft, ist halt die Köln für Köln spätestens im Halbfinale Schluss.
Also wenn du jetzt die Meisterschaften anschaust der letzten 10, 15 Jahre,
ja, waren immer eins und zwei,
dann ist es durchaus nicht ein Automatismus, dass der Tabellenerste dann auch Meister wird.
Richtig, ja. Ja. Und ich sag trotzdem, scheißegal, was Berlin jetzt bei Vorrunde gespielt hat, wenn die dabei sind, dann ist Berlin eine andere Mannschaft, die sind brandgefährlich. Das ist, ja, die haben immer noch einen klasse Kader, immer noch Top-Leute und Berlin darfst du nie unterschätzen. Das ist so, du
meinst, dass dann diese Geilheit und diese, ja, dass die dann diese ganze Negativität abschütteln aus der Saison?
Absolut, absolut. Und dann, die haben genau, die Qualität. Ja. Und ich vergleiche sie mal relativ gern im Fußball mit Real Madrid. Real, wenn in der Liga scheiße ist, wenn diese Champions League-Hymne kommt, wenn das Flutlicht an ist, dann ist Real eine andere Mannschaft, dann sind die brandgefährlich. Scheißegal, was in der Liga passiert. Solche Mannschaften sind dann da, wenn es drauf ankommt. Und deswegen sage ich Berlin, mit Berlin musst du immer, immer rechnen. Also ja, würde ich nicht abschreiben. Die würde ich
definitiv auch nicht abschreiben, auch wenn sie heuer absolut vom Verletzungspech verfolgt sind. Also das ist
brutal.
Ich kann mich an kein Jahr, also kein Club in den letzten Jahren, die heuer so viel Scheiße fressen. Also das ist
heftig.
Was das Verletzungspech wie die Berlin. Also ich kann es mir bei uns selten erinnern, okay, dass wir vielleicht mal etwas schwere Verletzungen haben, passiert leider. Aber so durch die Bank, durch, wie die Berliner heuer, habe ich auch so in den letzten Jahren nicht wahrgenommen.
Und vor allem, wie du sagst, schwere Verletzungen, also keine Muskelfaserrisse, wo du noch 2-3 Wochen wieder fit bist, sondern irgendwie Achillessehnenriss beim Wissmann, Kreuzbandriss, keine Ahnung, Schulter-Eckgelenksprengung, was weiß ich, also lauter Sachen, wo du halt wirklich lang raus bist. Und es waren ja wirklich auch extrem wichtige Spieler, gell? Also lauter Leistungsträger, die da lang ausgefallen sind.
Ja, aber wie Totti sagt, ja, ich glaube, dass die Berliner, da sind ja jetzt fast alle zurück. Okay, jetzt haben sie das Torwart-Thema, ne?
Ja.
Dass der Hildebrand da jetzt raus ist, bis wahrscheinlich Ende der Saison. Aber Stettmer ist ja auch stabil, ne? Ist ja jetzt kein Niemand. Von daher, ich glaube, einen Goalie haben sie jetzt nicht mehr geholt, ne? Nee. Irgendwie so das Backup oder so. Nee, haben sie nicht gemacht. Trotzdem traue ich ihnen zu, dass, so wie du sagst, dieser Spirit dann wieder erwacht. Und dieses Berliner Mindset.
Ja.
Und dass, wenn sie es wirklich schaffen, sie haben ja noch die Chance, auf 6 zu kommen. Und selbst wenn sie über die Pre-Playoffs gehen und es dann schaffen, weiterzukommen, dann ja, lecken sie wieder Blut und dann kann es. Dann willst du die nicht haben einfach. Ja, also das ist. Ja.
Wobei Mannheim gegen Berlin auch eine geile Viertelfinalserie wäre.
Klassiker einfach, ja, definitiv.
Ja, vor allem nach der Saison, wo sie am Anfang ja so eskaliert ist. Also,
wann waren das erst?
Ich glaube, einer als der ersten zwei Spiele,
wo, glaub ich,
oder
genau.
Zwei, drei Spiele,
ja, das war ja Saison,
wo es ja dann
heftige Nummer.
Bisschen eskaliert ist.
Ja. Krass einfach. Ja.
Genau. Haben wir auch einen Haken dahinter mit unserer, sagen wir mal, Viertelfinal-Vorschau? Also, da ist noch alles möglich. Spätestens nächste Woche Sonntag wissen wir mehr. Am letzten Vorrundenspieltag. Und ja, wir haben ja die letzten Folgen ja immer so eine Kategorie mitgenommen, die Player to Watch. einfach mal als Kategorienamen hat. Und da würde ich gleich mal unseren Neuzugang in den Raum werfen, der gegen Nürnberg sein Debüt feiern durfte, hatte scheinbar das Pech, dass er erkrankt ist in seiner, kurz bevor der Restart losgegangen ist und deswegen gegen Köln und München nicht im Lineup war, aber gegen Nürnberg durfte Matt Boucher mit ran, hat einen positiven Eindruck hinterlassen, kleiner, quirliger Wadelbeißer, der auch sich den Trash-Talk nicht abgeneigt ist, da ein bisschen zum Pöbeln, es war nichts anderes, da an der Nürnberger Bank abgefunden hat. Also ich glaube, dieser Spielertyp, der dir einfach so auf den Sack geht, dass du den liebsten die Fresse polieren möchtest, ne, für die Playoffs, vielleicht auch dieses Puzzleteil sein kann, was uns in den letzten Jahren vielleicht gefehlt hat. Weil ein Miles Powell, wenn er austickt, macht er dumme Sachen. Ne? Okay, Boucher hat jetzt zwei Spiele gespielt, kann man es noch wenig dazu sagen. Aber wenn man mal bei YouTube oder anderen Plattformen nur den Namen Matt Boucher und Highlights sieht, sieht man eigentlich bloß irgendwelche Rangeleien, Fights und wenig Spielmaterial. Also dieser Spielertyp kann durchaus ein Faktor sein, der da wichtig sein kann. Und hatte zu Beginn scheinbar Knieprobleme, war lange verletzt, hat ihn nur in der Schweizer NLB 4 Spiele gemacht, bevor er jetzt zu uns gekommen ist, ist aber jetzt wieder fit. Und letztes Jahr in der slowakischen Liga durchaus solide Stats, glaube drittbester ausländischer Scorer.
Ich glaube 29 Tore.
Gewesen, also ja. Die slowakische Liga ist, sage ich mal, kann durchaus Spieler hervorheben wie ein Alex Breton, die auch in der DL sich zu den Top-Spielern mausern können, wenn alles passt. Und ja, kann man natürlich nach zwei Spielen wenig dazu sagen, aber wenn man sich so ein bisschen die Spieler informiert, kann das durchaus ein kleines Musiksteinchen sein, was passen könnte.
Aber ja, hat er wirklich zwei Spiele gemacht, weil auf der Seite von der DEL steht jetzt nur ein Spiel.
Also er hat am Sonntag und gestern gespielt.
Okay. Aber ja, Markus, ich gebe dir da recht, ich habe den auch beobachtet am Sonntag und ich fand den auch wirklich, ich fand da generell die Reihe, auch mit dem Sheen und mit dem Keating, ja, Center, der Boucher, das hat das Ganze wirklich aufgewertet und der war an einigen gefährlichen Situationen beteiligt, ja, definitiv. Also gutes Skating, guter Vorcheck und ich glaube, vor dem können wir uns einiges noch erwarten.
Ja. Ich glaube auch, der Pluspunkt ist, dass der, sagen wir jetzt mal, die komplette Olympiapause schon bei uns war. Ne, den hat man jetzt nicht erst am Montag listiert, weil Montag war ja der letzte Tag, wo du noch Spiele holen konntest. Der hat sich schon ein bisschen akklimatisiert. Kann funktionieren, ne, aber es gibt auch ein paar andere Spieler, die mir durchaus gefallen. Ein Abed Gaddakis zum Beispiel. Ich habe es ja auch mal bei uns in der Gruppe einfach mal gepostet. Hey, das ist ein Backcheck-Monster. Also, der ist defensiv der dritte Verteidiger, wenn der auf dem Eis ist. Wahnsinn, wie der nach hinten arbeitet. Und hat ja gegen Nürnberg auch gezeigt, dass er nicht umsonst auch einer der Top-Vorlagengeber bei Regensburg war, wo Regensburg Meister geworden ist. Mit seinem Run-Pass, wo dann Paul nur noch den Stock hinhalten musste. Also, Abed Gaddakis mausiert sich auch schon wie letztes Jahr. Schön langsam so zum kleinen Playoff-Monster wieder. Gefällt mir absolut, dass wie der momentan spielt. Und für mich momentan einer unserer besten Spieler auf dem Eis.
Absolut. Ja. Und wenn ich da vielleicht noch ergänzen will, den Gaddakis zum einen und den Sam Roop. Also ich finde, dass die beide, wenn man sich mal anschaut, letztes Jahr waren ja die, haben sie ja nicht so viel Eiszeit gehabt über die ganze Saison verteilt. Gaddakis ist dann zu den Playoffs oder in den Playoffs eigentlich richtig explodiert. Aber heuer beide, also Roop brutal zuverlässig in der Abwehr, auch nach vorne mit einigen Punkten und Akzenten. Also ich finde, die beide, die haben einen Sprung gemacht, das ist unfassbar. Das hätte ich so auch nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Dass das wirklich über eine Saison so konstant ist, was die beiden Jungs abrufen, das ist schon sehr,
sehr geile Leistung. Beim Sam, ich meine, der hat, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, dass auch der neue Co-Trainer auch einen Anteil hat.
Okay.
So vor allem, was ja, sein Stellungsspiel und auch seine Position im Team so ein bisschen angeht. Also er hat ihm wohl auch erklärt, dass er sich da ein bisschen mehr zutrauen kann. Auch, ja, auch ein wichtigerer Bestandteil zu sein und nicht nur ein Ergänzungsspieler. Und ich finde, da sieht man die Saison, dass er wirklich für mich ein Leader ist, ja. Und
total.
Ich stelle ihn mittlerweile auch auf eine ähnliche Stufe wie den Morgan Ellis. Wenn nicht sogar drüber, ja. Also.
Also, ich weiß auch gar nicht, Matze, wie viele Tore der heute schon verhindert hat mit seinen Aktionen. Also, wo er sich nur reinschmeißt, den Schuss oder mit dem Handschuh einen Puck abfängt oder keine Ahnung, einen Schläger noch reinbringt. Also, unfassbar. Und nach vorne auch mit Akzenten, wie du sagst. Und, ja. glaube ich, schon 4, 5 Tore auch geschossen und einige Assists gegeben. Also, ja, Selbstvertrauen bei dem Jungen und ist auf einem sehr, sehr guten Level und momentan.
Man sieht es ja auch wenn es nicht so läuft, wie jetzt gegen Nürnberg, gegen München oder Köln. Der wird auch mal vielleicht von der Leine gelassen, ne? Und setzt vielleicht mal ein paar Sachen, ob man dann sowas braucht, wenn man hinten liegt, aber das sind jetzt die kleinen Signale, wo man sagt, hey, vielleicht sehen wir uns in einer Playoff-Runde wieder und wir werden da sein. Ne? Auch wenn wir jetzt vielleicht jetzt
gerade... Ja, vor allem, wir wissen ja aus der Gruppe, ne? Grüße gehen raus an Person X, dass er auf dem Eis auch eigentlich ständig mit den Gegenspielern auch im Austausch ist. Mhm. Also auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, ja.
Das heißt, er beherrscht da sein Handwerk auch sehr gut. Er ist nicht angenehm als Gegenspieler. Und er steckt da schon auch die Grenzen ab, auch verbal. Ja. Also das ist auf jeden Fall so.
Und er lässt sich nichts bieten, nein. Also der ist definitiv, wie du sagst, echt ein absoluter Leader geworden. Ja. Ja.
100 Pro. Hat jetzt seinen 2. Zehner. Innerhalb von, also 2 Spiele, 2 Zehner gegen München und Köln. Also einen kann er sich vielleicht noch erlauben, dass er mal noch eine Pause bekommt. Aber da bin ich jetzt auch nochmal schon noch bei meinem nächsten Thema, bevor wir vielleicht noch über den Spieler reden, wo man sagt, der macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Wäre so ein bisschen das Thema Kadertiefe in der Verteidigung. Ja. Man merkt brutal, dass ein Troppmann fehlt. Mhm. Allein da schon, dass du durch die U23-Stelle bei Troppmann ja noch einen weiteren Spieler ja auf den Bogen setzen könntest. Ne, zum Beispiel einen U23-Spieler mit einem deutschen Pass, einen Jackin Smallwood oder einen Philipp Kraus, wobei der, glaube ich, in der Hauptrunde nicht mehr so viele Spiele machen wird. Der ein bisschen Donnerkurier, so schon steht bei French. Scheinbar unten durch sein soll.
Stand. Ja, ist schade. Ist schade.
Ja, und ja, jeder, wir haben ja über die Gerüchte ja schon gesprochen, dass Kraus da ja scheinbar in der kommenden Saison sich neu orientieren möchte, wie man es so schön sagt. Und aber da reden wir, wenn es soweit ist, Fokus jetzt mal auf die Endrunde. Aber da habe ich jetzt Edwin Troppmann brutal, dass der halt so weit fehlt, weil der kann, sag ich mal, auch hart spielen, auch wenn er vielleicht die Masse nicht mitbringt. Und sorgt natürlich auch für den Spielberichtsbogen halt um eine weitere Stelle, die du dann vielleicht auf dem Eis mal für eine Pause oder wenn einer vielleicht ein kleines Wehwehchen mal hat, durchaus brauchen könntest, weil aktuell hast du nur einen Luca Hauf drauf, auf dem Bogen, ein Schindler, habe ich jetzt nicht aufgepasst, ob der in Ravensburg im Einsatz war, aber das wäre halt noch die zweite Personalie, die man vielleicht noch einsetzen könnte, zumindest für 2 weitere Spieler auf dem Bogen, aber Hauf und Schindler sind jetzt nicht die Faktoren, wenn man sagen muss, okay, die helfen uns weiter und das schaut bei Edwin Troppmann doch ein bisschen anders aus, weil der hat sich halt wirklich in der ersten Saisonphase vor allem wirklich zu einer unverzichtbaren Personalie entwickelt, der jetzt leider durch seine Verletzung schon seit ein paar Wochen raus ist, war ja schon vor der Olympiapause ja schon raus für ein paar Spiele, fehlt immer noch. Also Donaukurier hat geschrieben mit Kovalenz. Also ja, man weiß es nicht, wann er wieder zurückkommt. Vielleicht, ob es nochmal vor den Playoffs reicht oder nicht.
Was gut ist, dass wir Pre-Playoffs auslassen. Das heißt, da gibt es nochmal 8 Tage Pause. Das heißt, da ist die Chance, dass er vielleicht zu den Playoffs nochmal zurückkommt.
Ja.
Ich sehe so wie du, wir haben, wenn du die Lineups anschaust, der letzten Spiele und schaust die Verteidigung an, wir spielen grundsätzlich nur mit 6 Verteidigern, 12 Stürmern, was schon mal an sich schlecht ist, weil du weniger Möglichkeiten hast, auch während des Spiels was zu verändern. Und dann siehst du dann natürlich eine dritte Verteidigungs-, das dritte Verteidigungspärchen mit Preto und Sponberger, ja. Jetzt nichts gegen diese Jungs, aber das ist dann wirklich eine Verteidigungsreihe, die dann abfällt.
Zusammen so passen die nicht. Ne? Jeder gegen so, nehmen einen anderen Typen und du hast noch einen Chris Jendrich, der dann auch aufgrund der Ausländerregelung natürlich auch, sagen wir mal, seinen Stammplatz auf der Tribüne hat. Der ist auch
in den letzten, genau, weil wir haben natürlich das Thema, dass ein Boucher jetzt noch dazu gekommen ist, das heißt, ja, 7 Stürmer, die dann spielen und hast dann leider nur noch Platz für 2 AL-Verteidiger, ja. Und jetzt lass noch mal den Brosho spielen, dann fällt dir ja noch einer weg. Ja. Also das ist wirklich, da sieht man auch, wie wichtig es wäre, mit einem deutschen Torwart-Duo in die Saison mal zu gehen, ja. Ja. Ob es dann gut geht oder nicht, kann man da rausfinden. Man kann sich ja eine Lizenz dann aufsparen. Aber du siehst einfach, welche Flexibilität mit den Ausländern auch ein Club wie München hat, die, glaube ich, nur mit 7 oder so in die Saison gegangen sind, weil die natürlich die Kohle haben für gute Deutsche. Das ist nochmal der Unterschied, ne? Wenn das Geld da ist, dann kannst du deinen Kader entsprechend um einen deutschen Kern bauen und dann kannst du eben mit 7 ALs in die Saison gehen und dir noch 4 Stellen offen lassen. Ja. Ja? Das wird bei uns niemals der Fall sein, aber ich denke, mit 2 deutschen Torhütern hast du einfach andere Möglichkeiten.
Ja, ja? Absolut. Du hast Alex Petri hat es ja auch in seinem Donaukurier-Artikel ja auch treffend geschrieben. Der ERC, sag ich mal, hat auf der U23-Stelle halt nicht das breite Spektrum wie jetzt ein EHC München, die da sich die Talentierteren gönnen können. Und,
ja gut, die haben ja auch durch die Akademie haben die natürlich
eine ganz andere Maßnahmen, ja. Aber es sind natürlich so, dann auch die Sachen, dann hast du, sagen wir mal, einen Troppmann, der verletzt ist. Also wir hatten noch natürlich den Nachteil, Elias Puhl hat vor der Saison kurzfristig dann ein Angebot für Nordamerika angenommen, der wäre ja auch mit geplant gewesen.
Ja.
Also da sehe ich auch für die kommende Saison eine, wenn nicht sogar die größte Baustelle für Tim Regan, uns da, sagen wir es mal, breiter aufzustellen. Und das ist, also ich möchte jetzt gerade nicht in der Haut von Mark French stecken. Wen rotiere ich jetzt auch vielleicht mal raus zur, sagen wir es mal, Regenerierung oder auch, sagen wir es mal, aus leistungstechnischen Gründen. Da würden mir ein paar einfallen, die mir von der Körpersprache momentan nicht gefallen. Unter anderem ein Riley Sheen, wo ich sage, okay, Riley Sheen spielt eine absolut solide Saison. Also punktetechnisch auf Vorjahresniveau, alles schick, alles super. Aber für mich ist es einfach die Körpersprache, wo ich momentan sage, okay, da überzeugt er mich nicht. Also man merkt einfach, dass er sehr, sehr mit sich auch hadert. Ob das jetzt psychologisch richtig ist, dass man sagt, hey, Junge, du gefällst mir von der Leistung her nicht, du gehst jetzt mal raus, aber argumentativ glaube ich, kann man sagen, ich müsste vielleicht mal ein bisschen rotieren. Wir haben jetzt einen langen Roadtrip, Bremerhaven. Hey, du pausierst morgen einfach mal und ich lasse jemand anders für dich mal reinspielen und gebe vielleicht jemand anderes die Chance, sich wieder mit rein zu rotieren. Also, oder sich mal zu zeigen. Also, kann man vielleicht bringen. Auch ein Riley Barber. Körpersprache, die mir momentan nicht zusagt. Also man merkt halt auch, dass sein Ego angekratzt ist. Ne? Aufgrund, ja. Und auch allgemein diese Abandonato-Barber-Schmölz-Reihe, die er seit gefühlt Spieltag 1 zusammen spielt. Ja, Gegner weiß eigentlich auch, was passiert. Also sehr berechenbar, auch wenn sie produktiv sind und Abandonato für mich auch ein underrated Player ist, der sehr viel ackert, aber nicht, sag ich mal, es aktuell schafft, so viel Input zu liefern. Vielleicht müsste man sich da vielleicht mal um eine Verschiebung von einer oder zwei Personalien mal Gedanken machen. Einfach mal zum Experimentieren, weil was willst du jetzt schon verlieren? Du Ne? Also jetzt kannst du es auch noch immer ein bisschen testen, auch für eventuelle Eventualitäten vorsorgen unter Wettkampfbedingungen. Weiß ich jetzt nicht. Der Bus ist voll, es ist nur, sind zwei Leute nicht mitgefahren. Ne? Der eine heißt Edwin, der eine heißt Philipp. Und da meine ich nicht Philipp Reto. Mhm. Ne? Also Philipp Kraus ist daheim geblieben, wie es im Donaukurier auch gestanden ist. Und ja, verletzungs- oder angeschlagen weiterhin Edwin Troppmann.
Was ich spannend finde, ob sich die Geschichte um Philipp irgendwie bei seinem Bruder leistungsmäßig auswirkt, im Sinne von Thema Motivation und so weiter.
Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl komplett andersrum.
Okay. Also ich wollte es vorher sagen, ich wollte den Johannes Gras eigentlich auch noch hervorheben. Ich finde, dass der eigentlich eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat, auch punktetechnisch jetzt gerade vor der Olympiapause. Fand ich den eigentlich wirklich gut, muss ich sagen, hat er das eine oder andere Tor gemacht und ja, im Unterzahl auch immer ein wichtiger Spieler. Also der hat mir wirklich gut gefallen, finde ich, eine gute Entwicklung auch genommen, aus meiner Sicht.
Ja, also ich sehe Johannes Kraus eher positiver,
ja,
wie wenn sein Bruder nicht dabei ist.
Also ich finde, er hat auch von der sogenannten Grittiness so ein bisschen was vom Henriques Morales, oder?
Ja, doch. Ja. So ein bisschen ein Player, der unter die Haut geht, Top-Unterzahl-Spieler, geht auch kein Zweikampf aus dem Weg. Also
gefällt mir schon der
Backcheck auch. Ja. Absolut. Und wie gesagt, nicht torungefährlich. Also
ja, ackert viel.
Teilweise,
ne? Ja. Und das war ja, glaube ich, auch vor ein paar Wochen dann auch mal ein Interview, Neuburger Rundschau, glaube ich, war es, oder auch ein Interview mit Johannes Kraus. Ja, er ist halt jetzt 24, hat jetzt noch, sage ich mal, das Glück gehabt, dass er jetzt in diese neu erschaffene U24-Regel reinfällt. Da wäre er nächstes Jahr raus. Und ob man jetzt einen U25-Spieler Johannes Kraus nächstes Jahr beim ERC sehen wird, muss man abwarten. Da kommt es auf ganz viele Faktoren an, was auch der Spieler selber will. Aber
was würdet ihr machen? Verlängern oder nicht?
Ich sage es mal so, ein Unterschied zu einem Jacking Smallwood sehe ich eher mehr Positives wie bei Johannes Kraus. Smallwood, absolut feiner Kerl, wenn er spielen kann, macht das grundsolide, macht kaum Fehler. Aber ich sage es mal, ist vielleicht eher einer für einen niederen, kleineren Verein wie für einen, sage ich mal, höher ambitionierten ERC Ingolstadt oder ein Top-DL2-Spieler. Also wenn man es einfach mal salopp sagt, also kann durchaus mitspielen.
Ich finde, Smallwood ist der meist unterschätzte Spieler im Kader bei uns aktuell. Hat. Weil er ein brutales Skating hat. Der hat eine sehr gute Puckbehandlung und ich glaube, wenn er fällt eben dieser U23 Geschichte ein bisschen zum Opfer. Ja. Ja. Und ich glaube, wenn der regelmäßig Spiele machen würde, dann würden wir da ganz andere Dinge sehen. Noch
bei definitiv. Ihm. Aber ich sage jetzt mal so, das Coaching-Team sieht ihn jeden Tag auf dem Eis. Es wird halt auch seine Gründe haben, warum er dann nicht regelmäßiger auf dem Eis steht. Ne, also, ich weiß, was du meinst. Bin absolut bei dir. Ich hätte ihn auch gern öfters gesehen.
Ja, ich bin gespannt, wie es mit Johannes Kraus weitergeht. Also ich glaube, das ist ein bisschen abhängig davon, erstens mal, was der Markt hergibt, wie es auch preislich ausschaut, ob man sich da einigen kann. Aber ich finde es eigentlich ganz positiv tatsächlich, wie er sich entwickelt hat. Also ja, aber deutsche Spieler zu bekommen in dem Alter, die wirklich irgendwie ein, zwei Kategorien drüber sind, wissen wir ja alle, wie schwer das ist. Und es wird auch nicht leichter von Jahr zu Jahr.
Schauen wir mal, was sich da ist auch bei den kleineren Vereinen, ne? Ich glaube, gestern gab es da so ein Interview mit Charlie Flick auf, ja, wo er auch so ein bisschen hat durchblicken lassen, wie komplex das mittlerweile ist, bei einem Club wie Wolfsburg eine Kaderplanung zu machen mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Also das ist auch nicht mehr so auf Gold oder auf Rosen gebettet wie noch vor einigen Jahren. Und ich glaube, dass die Schere zwischen den Großen, diesen Big Four und dem Rest einfach immer größer wird, die finanzielle. Sowieso dann Mannheim sowieso, ne, No Limit und so weiter, wird dann alles am Jahresende ausgeglichen, was die dann ausgegeben haben. Das ist ja ein Witz. Ich finde, man sollte da irgendeine Regel einführen, aber das muss dann natürlich die Liga auch wieder einstimmig machen und deswegen, die großen Clubs werden dem nicht zustimmen. ich finde, man sollte da eine Regel haben, dass wenn man ein gewisses Etat hat pro Jahr, dass man eben dann auch verpflichtet ist, das vielleicht nur bis zu einem gewissen Maß dann zu überziehen. Ne? Und in Mannheim ist halt, da wird einfach das Geld rausgeballert und am Jahresende gibt es dann die Finanzspritze und dann wird das praktisch wieder auf Null gesetzt und dann hat man eine Nullbilanz am Jahresende. Ja? Also das ist irgendwo auch ein Witz, finde ich, ja? weil da einfach unbegrenzte Mittel zur Verfügung stehen von den Gesellschaftern. Ja, ist jetzt kein Jammern, sondern ich finde, das sollte irgendwie auch geregelt sein in der Liga. Ja, vielleicht auch, gut, Budget Cap geht nicht, aber irgendwie so eine Kappung per Gentleman's Agreement, dass man sagt, okay, eine gewisse Grenze übersteigen wir nicht. Ja, aber Wunschdenken. Ne?
Ja, sehr, sehr spannend. Und wenn ich mir jetzt, sage ich mal, auch den Kader für die nächste Saison, da haben wir jetzt, sagen wir, das Grundgerüst steht. Ne? Also du hast jetzt ja, mit den Verlängerungen, die jetzt zuletzt verkündet worden sind, Riley Barber war ja in der Pause auch sagen wir mal, eine der wichtigen Notifications, die rausgeschickt worden sind, hat um ein Jahr verlängert, auch Gedakis bleibt auch sogar bis 2028 absolut wichtig.
Ganz wichtig, ganz wichtig.
Und du hast jetzt insgesamt schon 5 Verteidiger und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stürmer plus Devin Williams im Tor. Und wenn man jetzt noch die Gerüchteküche dazu nimmt, ja, mit Jonas Steppmer aus Berlin, und hast du jetzt mal das Torhüter-Gespann schon mal fertig, okay, und dann hast du noch einen, sag ich mal, Hauptaufgabengebiet, eine Hauptbaustelle auf der U23-Position und im Sturm. Und wenn du, sag ich mal, was verändern müsstest, ja, ein paar Verträge laufen aus, ne? Oder es gibt ja Gerüchte, die besagen, dass ein Kenny Agostino und ein Miles Paul durch das Erreichen der direkten Playoff-Qualifikation eine Klausel haben, die sie für ein weiteres Jahr bei uns binden. Wenn sie das bewahrheitet und das, sage ich mal, nach der Saison wahrscheinlich dann auch verkündet wird, dann hast du eigentlich eine gute Achse, wo du dann dich punktuell verstärken kannst, oder halt dann die Rädchen, die einen Tim Regan und einen auch einen Mark French sehen, die man vielleicht drehen muss, um auch, sage ich mal, ja, frischen Impuls reinzuliefern. Viel Auswahl bleibt dir da auch nicht mehr. Und da hast du halt einfach mit der U23-Position, mit den jungen Deutschen, keinen großen Markt. Und du musst einfach erfinderisch sein, wie ein Jackin Smallwood, den du irgendwo ausgrabst, der irgendwo deutsche Wurzeln hat. Oder in den Niederbau erfinderisch wirst und dann entsprechend einen, ja, Gedakis 2.0 rausgrabst. Oder ein Rube.
Ja, du wirst so, ich sag jetzt mal, die Spieler, Typen wie den Alex Ehl oder so, das erst nicht bekommen. Das ist wahrscheinlich preislich nicht machbar oder schwer machbar.
Ja. Also da muss schon viel passieren, viel Überzeugungsarbeit leisten. Ich sag jetzt mal, da macht ein Larry Mitchell halt in Augsburg halt einen etwas anderen Job. Ich möchte nicht sagen ungefähr besser, aber anderen Job. Na, die Tabelle gibt halt auch Tim Regan recht. Aber
wollte ich gerade sagen.
Aber wie gesagt, wenn man nur allein vom Namen her sagt, okay, sagen wir mal, würde es auch in Augsburg als Beispiel 1-2 Spiele geben, die ich durchaus interessant finden würde. Ja.
Definitiv, ja.
Aber wie gesagt, vielleicht wollen sie sich weiterentwickeln, wollen den nächsten Step gehen und kommen nach Ingolstadt. Warum nicht? Ne? Klein anfangen und dann zum großen Club wechseln.
Aber wie du ja schon sagst, der Timmy, ich meine, wir haben es ja schon öfter besprochen, der macht wirklich eine sehr gute Arbeit. Ich war ja letzten Sommer einer der größten,
Du warst der Kritiker.
Einer, der am lautesten geschrien hat, dass das wirklich eine sehr, sehr schwere Saison wird, und ja, war von den Neuzugängen auch, sagen wir mal ganz vorsichtig, nicht wirklich überzeugt, außer von Riley Barber. Aber Chapeau, er hat sehr, 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 sehr viel wieder richtig gemacht, definitiv.
Mein Gefühl sagt mir, dass das eigentlich vereinsintern vielleicht sogar schon so als Übergangssaison erklärt worden ist. und jetzt alle eigentlich überrascht sind, dass wir so gut sind.
Durchaus möglich, ja.
Ja, weil wenn du jetzt den Kader gelesen hast im Sommer, dann ja. Okay, Riley Barber, ja, aber das war ja, muss ich auch erstmal, er muss ja dann auch erstmal nachweisen, ja, dass er so ein Sniper ist, ja.
Absolut.
Aber ansonsten war das schon mit sehr vielen Fragezeichen bedacht, also auch mit dem Abgang vom
Wohl. Ich war auch einer, sag mal, dieser Theoretiker sagt, das kann durchaus eine Übergangssaison werden, wo es dann vielleicht sportlich nicht, ich sage jetzt mal, wenn wir uns jetzt eher auf Platz 7, 8 rumbewegt hätten, hätte ich jetzt auch keinen Bauch wie damit gehabt, weil es einfach der Aderlass halt extrem groß war und dass halt es wieder geschafft worden ist, ein Team zu formen, das dich, sag es mal, in den Top 4 einnistet oder Top 5 einnistet, dann ist hier eigentlich alles, jeder Kritiker wurde eines Besseren belehrt und da so nicht jedes Mal hier um Platz 1 die ganzen Eishockey-Experten und Podcasts, die uns da gleich immer als Meisterschaftsfavorit deklarieren, das ist nicht mein ERC, sorry. Ich nehme natürlich jede Spitzensaison gerne mit, aber es ist halt einfach so, wir können da oben mitspielen, aber da muss halt ganz viel bei uns passen und ja. Irgendwann wird auch uns mal wieder so eine solche Saison erreichen, wo es dann, sagen wir es mal, kritischer wird wie vor 2 Jahren. Und dann muss ich das bewahrheiten.
Ja, und was wir natürlich auch hatten, das muss man auch fairerweise sagen, was uns wirklich in die Karten gespielt hat, ist, wir haben sehr, sehr Glück gehabt mit Verletzungspech. Jetzt diese und letzte Saison, wir haben kaum Spieler, die länger verletzt sind, viele Spieler, die länger verletzt sind, über einen längeren Zeitraum. Das hat uns natürlich auch echt in die Karten gespielt, weil wenn du heute 4, 5 Schwerverletzte hast, wie es jetzt Berlin gehabt hat, das fängst du nicht auf, da hast du gar keine Chance.
Da hast keine Chance, aber du hattest natürlich auch Glück, ich sag jetzt mal, die Leistungsträger, wenn man es immer so deklariert, die sind verschont geblieben. Ein Samir Kaputli, wie man ja fast schon sagen konnte, mit seiner Schulter wochenlang ausgefallen. Edwin Droppmann, jetzt auch schon seit ein paar längeren Wochen raus. Und dann hast du vielleicht nur so kleinere gehabt, wo es dann vielleicht dann mal ein Wochenende ausgesetzt haben und maximal 2 Wochen. Also da hattest wirklich Glück, sag ich mal, dass dir, sag ich mal, deine Hauptspieler verschont geblieben sind. Und dann hast du natürlich auch den Vorteil gehabt durch den etwas breiteren Kader. Du konntest dann vielleicht ein bisschen variieren. Und dann, sag ich mal, einen Jack in Smallwood mit aufs Eis schicken, weil dir ein Kaputli, der, sag ich mal, am Anfang eher gesetzt war, dann natürlich gefehlt hat. Ja. Aber wir werden sehen. Wir sprechen ja über die Playoffs oder haben über die Playoffs gesprochen. Ein Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben, um dann danach über dieses Thema einen Haken zu setzen, ist, eure Stimmung oder euer Empfinden, dass es eine erfolgreiche Playoff-Serie wird? Habt ihr jetzt sowas aktuell? Seid ihr schon, sage ich mal, ein bisschen heiß auf die Playoffs? Oder sagt ihr, bin noch nicht ganz so hundertprozentig überzeugt, dass das was wird? Ich bin noch, ganz ehrlich, ich bin noch nicht auf diesem Level, wo ich sage, okay, überzeugt mich nicht, vor allem jetzt aufgrund der letzten Spiele. Da muss noch mehr kommen.
Also ich finde, man kann auch heiß auf die Playoffs sein, ohne jetzt überzeugt zu sein, dass wir durchmarschieren. Also das eine würde ich jetzt nicht automatisch verbinden mit dem anderen. Ich bin aber noch nicht in Playoff-Modus, wenn du das meinst, so vom Mindset her. Ich glaube, da braucht es noch 1-2 Spiele, vor allem vielleicht auch das Spiel gegen Augsburg nächsten Freitag, um so ein bisschen reinzukommen in den ganzen Vibe. Und wie vorhin schon gesagt, ich glaube, dass wir dieses Jahr recht viel Glück benötigen, dass wir den richtigen Gegner mit der richtigen Konstellation erwischen. Ja, es wird schwer jetzt mit dem Heimrecht. Wir sind leider, haben die schlechtesten Karten von den Plätzen 2 bis 5, haben wir die schlechtesten Karten aufs Heimrecht. Aber es ist nicht unmöglich. Und wenn wir dann nicht mit Heimrecht in die Playoffs gehen, dann ist ja trotzdem nicht aller Tage Abend. Ne? Also so schlecht sind wir dann doch nicht. Man muss jetzt auch, wenn ich mir die Kommentare lese auf Facebook und so, da werden ja schon dramatische Szenarien an die Wand gemalt.
Von manchen. Zwangsabstieg. Ja.
Abstieg und so weiter, ja.
Bullshit.
Da muss ich dann schon ein bisschen lachen, ne, weil wenn man jetzt bedenkt, dass wir auch Williams lange draußen hatten und so weiter und dann trotzdem stabil geblieben sind und performt haben und jetzt auf 5 sind. Ja, wir sind nicht auf 4 oder auf 3, aber wir sind auf 5. Das ist ja im Vergleich zu unserem Etat ist das ja super, ja. Dann muss man jetzt gar nicht so negativ sein, ja.
So. Ich habe vorher schon zum Markus gesagt, also wenn wir die Top 6 erreichen, und das haben wir ja relativ souverän wieder geschafft, dann ist doch das erstmal Top-Saison. Ja. Und letztes Jahr haben wir natürlich eine andere Erwartungshaltung gehabt, weil wir einfach so souverän durch die Hauptrunde marschiert sind und jeder gedacht hat, wir sweepen jetzt alles ab dem Viertelfinale.
Ja.
Playoffs sind natürlich einfach nochmal eine andere Welt und eine andere Nummer, das weiß jeder. Aber ich glaube, wenn du Top 6 erreichst, ist alles gut, ist sogar sehr gut. Und alles, was dann kommt, ist einfach Zubrot. Und ja. Ich freue mich jetzt dann einfach auf die Playoffs und habe aber, muss ich ehrlich sagen, natürlich wäre es schön, wenn du jetzt sagst, du kommst ins Halbfinale oder so. Aber ich habe jetzt keine mega Erwartungen, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin zufrieden mit der Vorrunde, das passt soweit. Und alles, was kommt, ist jetzt einfach zu, ja, ist schön.
Du hast diesen Druck nicht. Nein, den du dir genau, durch zu nehmen. Und das war auch, wo ich auch letztes Jahr schon gesagt habe, eigentlich ist dieser erste Platz Gift, weil wir in einer Erwartungshaltungswolke schweben, wo wir absolut nicht mithalten konnten.
Ich glaube, Markus, das kannst du gar nicht verhindern. Du kommst da automatisch rein, weil
ja, so viel genau, von außen genau. Reinprasselt und jeder
richtig,
redet und
genau.
Ja, also.
Aber jetzt schau, wir sind ja letztes Jahr Platz 1 und wir waren ja im Halbfinale, das ist ja Top 4 in der Endabrechnung. Also viel mehr erwarten kannst du ja nicht. Natürlich würde jeder gerne sehen, dass wir Finale spielen, um die Meisterschaft kämpfen und so weiter. Würde ich auch gerne sehen. Aber ich habe ja schon gemerkt letztes Jahr nach dieser Vorrunde, dass alle sehr negativ waren, auch als wir dann gegen Nürnberg weitergekommen sind, weil es so eng war gegen Nürnberg.
Ja.
Und alle haben erwartet, dass wir die einfach raushauen, ja. Und ich glaube, da ist, so wie ihr sagt, diese Konstellation, dass jetzt die Erwartungshaltung vielleicht etwas geringer ist,
der Geiste,
vielleicht auch besser für uns.
Der geilste Kommentar gestern habe ich beim ERC ja auf dem Instagram-Profil gelesen, nach dem Spiel 4-1 peinlich. Ich weiß nicht.
Echt?
Das Einzige, was peinlich war das Profilbild von dem Kollegen, der dann eine Red Bull-Dose noch in die Hand ins Foto gehalten hat. Ne, ich weiß nicht, was da noch peinlicher war, also sein Kommentar oder sein Profilfoto. Nee. Aber ja, also das war so, ich dachte, Alter, nee, also vor allem nach Niederlagen mache ich den Fehler immer wieder und lese mir Kommentare durch auf Social Media oder auch im Forum, wo ich sage, hey, nee, bitte.
Nee. Ich habe es wirklich, ich habe jetzt echt die Saison über geschafft, dass ich teilweise auch gerade in Facebook und Insta, dass ich nichts mehr kommentiere. Also Daumen hoch beim Sieg, aber sonst habe ich mich da relativ gut zurückgehalten. Ist echt besser. Es spart Nerven und ja. Gerade aus der Emotion, weißt du, selber wenn das Spiel vielleicht scheiße war oder so, dann schreibst du irgendwas, was du denkst, Mensch.
Triggert dich irgendeiner, weil er halt einfach, nee.
Genau. Deswegen ließen wir gar nicht mehr durch den Schmarrn.
Apropos Trigger. Ein kleiner Punkt noch, wo ich sagen muss, das nervt mich, das regt mich auf, ist das Thema Kommunikation des ERC Ingolstadt, was das Thema Playoff-Ticketpreise betrifft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also das ist meine unpopular Opinion hier. Ich habe hier 20 Tage vor dem Viertelfinale keine Übersicht als Fan, was kostet eigentlich eine Karte? Ne? Als Dauerkartenbesitzer hat man ja in dieser Saison ja den Luxus, muss man so sagen, dass den Vorteil, wie es der jetzt hier so schön verkauft, du darfst innerhalb von einer gewissen Zeit deine Playoff-Karte über den Online-Shop kaufen. Du weißt aber nicht, wie viel die kostet. Der ERC hat so ein bisschen diese Transparenz nicht verstanden, sage ich mal, frühzeitig Playoff-Preise zu announcen. Ich weiß nicht, woran das liegt, also ich kann es mir nicht vorstellen. Es müsste eigentlich schon alles durchkalkuliert sein. Klar, du kannst vielleicht jetzt technisch nicht den Start noch geben, weil du nicht weißt, spielst du daheim, spielst du auswärts. Hat aber letztes Jahr auch oder vor zwei Jahren auch niemanden interessiert. Da wurde einfach Spiel 1, 2, 3 oder je nachdem Heimspiel 1, 2, 3 verkauft und es ging auch irgendwie. Da lasse ich mir eingehen, dass du den Vorverkauf noch nicht steht. Aber wo ich einfach null Verständnis habe, ist 20 Tage bevor die Viertelfinalserie, und wir stehen ja schon seit letzter Woche als Viertelfinalist hier fest, dass der ERC es nicht schafft, transparent zu sagen, hey, lieber Dauerkartenbesitzer, dein Playoff-Ticket für deine Kategorie findest du hier, kostet dich wieder wie letztes Jahr 26 Euro. Also man hört, dass die Preise scheinbar fürs Viertelfinale auf dem gleichen Level sind wie letztes Jahr. Und da waren sie ja für den Stehplatz 26 Euro. Sitzplatz je nach Kategorie ein bisschen mehr. Und natürlich darf man nicht vergessen, den Top-Zuschlag, ne, für Spiel 7. Ne, noch mit 3 Euro on top. Also ich verstehe, dass man, sagen wir es mal, sich die Zahlen, dass die Playoffs teuer sind, ist klar. Ne? Nürnberg hatte letztes Jahr zur Viertelfinalserie, glaube ich, ein Stehplatzticket für 21 Euro. Wir hatten 26 Euro. Es gab ja kurz vor der Olympiapause ja einige Spruchbänder Richtung Preispolitik beim Verein. Und wo ich dann sage, okay, ist die Message nicht angekommen? Ne? Darf man nicht, will man nicht, kann man nicht. Also das verstehe ich halt absolut null, dass man einfach hier sagt, okay, liebe Fans, wir können es euch nicht sagen, hey, oder sie kommen am, das ist ja so quasi gefühlt wieder eine Woche vorher, ach hoppla, nächste Woche ist Viertelfinale, lieber Dauerkartenbesitzer, du hast jetzt 24 Stunden Zeit, dein Ticket zu kaufen. Ne? Ich bin sowieso gespannt, wie das, sage ich jetzt mal, die ältere Generation, die, sagen wir mal, nicht online-affin ist, das handeln will, ne, und soll. Also es ist, ich weiß schon mal, dass ich die Karte von meiner Mama schon mal kaufen muss, weil sie weiß nicht, wie es geht. Ne, also da bin ich echt gespannt, wie sich das zeigen wird. Und ja, also sorry, das muss jetzt einfach, das sind so Themen, die regen mich auf, weil es geht einfach einfacher. Ne? Andere Clubs verkaufen schon ihre Ticket, ne, auch wenn sie schon Planungssicherheit haben, dass sie ein Heimspiel haben, wie Köln, alles schön und gut. Aber zumindest sagen, aber hey,
Markus, dafür ist die Dauerkarte für die neue Saison schon bestellbar.
Ja, toll. Finde ich super. Ne? Ja. Gibt dem Verein ja auch ein bisschen Planungssicherheit. Ja, ne, auch wenn ich die Resale-Plattform echt toll finde, auch wenn das Fanprojekt auch schon sowas hat. Aber ja, da verdient der ERC natürlich sonst nichts daran. Aber das war nur so ein kleiner Seitenhieb meinerseits. Ist alles schön und gut, aber ich verstehe es halt einfach nicht, dass man sagt, hey, Dauerkartenbesitzer, das sind unsere Playoff-Preise, sobald feststeht, ob heim und auswärts und gegen wen, ab dann gibt es die Karten zu kaufen, ihr könnt es vorbestellen. Ey, das weiß ich doch schon seit mindestens Februar, ne, im Fall der Fälle. Und da verstehe ich einfach nicht, dass es eine 0815 Information gibt, die schon wahrscheinlich irgendwo abgespeichert ist und nur noch veröffentlicht werden müsste. Und da verstehe ich halt einfach nicht, dass man schon wieder Jahr für Jahr den gleichen Kommunikationsfehler macht. Also ich sage jetzt mal bewusst Fehler, weil schon seit Jahren wird gemeckert, hey, bitte sorg für Transparenz, weil du als Dauerkartenbesitzer weißt nicht, welche Kosten in den Playoffs auf dich zukommen.
Ja, das ist schade tatsächlich. Ich verstehe es auch nicht ganz, muss ich ehrlich sagen. Ja? Ich habe da auch keine Erklärung.
Dass das Modell, sag ich mal, mit dieser All-Inclusive-Karte, wo du ja in Vorleistung gegangen bist, obwohl du nicht wusstest, ob du die Spiele überhaupt brauchst, da hat der CR so ein bisschen Probleme gehabt, weil das natürlich ein Draufzahlgeschäft für ab dem Halbfinale war. Aber shit happens, passiert. Und deswegen sage ich ja, okay, aber einfach, Leute, transparente Preispolitik, wir planen das, du kannst vielleicht ein bisschen damit planen. Und wenn ich es mir als Dauerkartenbesitzer nicht leisten kann, ne, weil halt einfach auch Eishockey ein brutal teurer Sport als Fan ist, dann habe ich immer noch die Wahl, dass ich einfach mir die Karte nicht kaufe. Aber ich kann zumindest mir vielleicht was sparen, ansparen, ne, und sagen, hey, ich komme so oder so, mir ist es wurscht, wie viel es kostet. Und auf sowas spekulieren sie. Und diese Friss- oder Stirb-Mentalität, so wie es halt einfach bei vielen, vielen rüberkommt, ne, auch nicht mal böse gemeint, ne, das sorgt dann wieder für unnötigen Unmut, wo es dann eigentlich, hey, du brauchst eigentlich die komplette Energie auf Vorfreude für die Playoffs. Nein, dann machst du wieder selber so unnötige Baustellen auf. Lieber Raffi, du hörst uns vielleicht auch. Sag's mir einfach beim nächsten Mal, was das Problem ist. Ne? Wir können ja gerne drüber reden, aber ich spreche jetzt da einfach als Fan, der hat einfach sich nicht abgeholt fühlt. Ne? Oder Mario, der unser neuer Ticketing- und Marketing-Chef. Ne? Einfach.
Also ich will jetzt deine Aufregung jetzt hier auch nicht wegreden. Ja?
Tu es.
Aber wir haben jetzt noch, ich sag mal, über 2 Wochen bis zu den Playoffs. Und ich sag mal, wenn das jetzt dieses Wochenende irgendwie kommt, dann ist es auch in Ordnung.
Ja,
weil, ja.
Wegen mir können Sie sagen, hey, Vorverkauf startet ab nächster Woche. Alles schick, Haken dahinter.
Ja. Ne? Mich beschäftigt viel mehr, ob dieses angeblich einfache Buchen von den Tickets für die Dauerkartenbesitzer, ob das dann wirklich so einfach funktioniert. Das ist etwas, was mich mehr beschäftigt. Ja.
Wie will sie? Also am Wochenende hatten es ja, okay, da kann der jetzt ja am wenigsten dafür, hat der Event-Team ja diesen Systemfehler, dass überhaupt keine Karte in deinem Konto war.
Genau.
Ja? Genau. Also passiert.
Also ich will da auch nicht, wenn ich jetzt in ein Viertelfinalspiel gehen will und ich war jetzt als Dauerkartenbesitzer jetzt die ganze Zeit am Start, dann habe ich jetzt keinen Bock drauf, ja, dass das auf einmal irgendwie so ein ganz komplizierter Prozess ist. Dann lieber bitte die Dauerkarte mit Playoff-Option wieder einführen. Und gut ist, ja?
Ja.
Dann kann ich die im Zweifel, wenn ich nicht gehen kann, weitergeben.
Ja.
So.
Gut, also mein persönlicher Aufreger des Tages haben wir auch hinter uns. Also das nur als kleiner Hinweis. Kommen wir noch sagen wir mal, auf der Zielgeraden zu etwas Schönerem, nämlich die U20 spielt jetzt dann
ja,
auch Playoffs, startet gegen die Eislöwen Dresden. Die U20 hat die Liga, also die Top Division, auf dem 2. Platz abgeschlossen, hinter Mannheim, und startet jetzt gegen Dresden. Die Termine habe ich jetzt gerade nicht parat, aber da erstmal Glückwunsch zum Playoff-Einzug. Dresden ist der Viertelfinalgegner. Und ja, da bin ich auch, drücke ich die Daumen für die U20. Die U17 spielt auch am Wochenende. Auch
Finalrunde.
In der Finalrunde. Also da kann sich die Nachwuchsmannschaften des ERC durchaus auf die eigene Schulter klopfen. Top-Leistung, was ihr da auch ja wieder geliefert habt. Die U15 ist zur deutschen Meisterschaft mit dabei. Gab es ein entsprechendes Sammelaktion zur finanziellen Unterstützung für die Fahrten. Also da auch mal sind die Daumen jeweils gedrückt. Und am kommenden Sonntag gastieren ja die Adler Mannheim am 8.3. Da gibt es 2 wichtige Sachen, die Fans machen müssen. A, geht's zum Wählen. Kommunalwahlen stehen an. Wer noch nicht Briefwahl gemacht hat, besucht das Wahllokal bei euch zu Hause. Geht's wählen, auch ganz, ganz wichtig. Und bringt ganz, ganz viel Kleingeld mit. Oder den einen oder anderen Schein. Denn der ERC hat einen Aktionsspieltag am...
Also nicht fürs aufs Eis werfen.
Nee, die Mannheimer müssen auch mithören, also das Geld kommt in die Dose. Ne, ja, okay, wenn dann die ERC-Spieler, Partnerinnen, Frauen, Freundinnen und alle, die da mithelfen, zum Spenden sammeln, nämlich am Weltfrauentag, der auch ebenfalls am Sonntag ist, ist der Aktionsspieltag Powerplay für Frauen, den der ERC ja schon seit ein paar Jährchen jetzt ebenfalls mitstartet. Und da gibt es eine Tombola am Eingangsbereich, wo man sich T-Shirts, Motto-T-Shirts kaufen kann und Kerzen speziell für den guten Zweck. Und der alles von der Tombola, da gibt es signierte Trikots, gespielte Schläger, pipapo, gibt es da zu gewinnen. Also da entsprechend kauft die Lose, ein Los kostet 1 € und der komplette Erlös geht dem Frauenhaus Ingolstadt und dem Wirbelwind e.V. zugute, die sich natürlich für das komplette Thema häusliche Gewalt, gegen Frauen im Allgemeinen kümmern. Und absolut eine tolle Sache. Haben wir auch schon letztes Jahr mit ein paar Aktionen unterstützt. Deswegen auch hier der Aufruf, Kleingeld mitzunehmen, aber auch eine weitere Aktion, die nämlich die aktive Fanszene mitsammelt. Da könnt ihr am Fanstand hinterm Block F ebenfalls für die Tafel spenden. Da ist auch eine Spendenbox aufgestellt, wo ihr dann für die Tafel mitspenden könnt. Also da den einen oder anderen Euro mitnehmen und da für den guten Zweck losen oder halt einfach für die Tafel spenden. Genau. Die Auswärtsfahrten von Happy Fans on Tour könnt ihr fürs Viertelfinale auch schon euch anmelden, auch wenn noch nicht feststeht, gegen wen es geht. Also der Tom hat die Fahrten schon online gestellt. Ihr könnt euch jetzt schon mal anmelden, wenn ihr schon mal wisst, ich fahre so oder so mit, ist mir wurscht, gegen wen ich spiele, könnt ihr euch bei den Panther Fans on Tour anmelden oder auch über unsere Fanprojekt-Homepage geht es genauso. Die Daten werden dann natürlich aktualisiert, wenn Gegner und Zeiten fix sind. Habe ich jetzt irgendwas auf meinem Zettel vergessen? Ich glaube nicht. Jungs, habt ihr noch irgendwelche Sachen, über die wir reden wollen?
Nee.
Gut, dann.
Ich freue mich einfach auf die letzten Spiele und auf,
genau,
auf den Gegner.
Wünsche uns erfolgreiche, genau, verletzungsfreie Playoffs und eine schöne Restsaison.
Genau.
Ja. Lassen wir uns überraschen, was da noch kommt.
Ja. Wir hören uns definitiv wieder. Vielleicht sogar zum, schauen wir mal, gegen wen wir spielen. Vielleicht mit externen Gast. Schauen wir mal. Ich danke dir, Totti, dass du wieder dabei warst.
Gerne, gerne.
Danke, Totti.
Matze, auch dir frohes Schaffen noch beim Packen. und wir sehen uns spätestens im Stadion wieder am kommenden Sonntag gegen Mannheim. Bis dahin, bleibt gesund. Servus, pfiat euch und habe deri.
Servus.
Ciao.
Das war's für heute. Wenn du noch tiefer in die Welt der Pantherholiker und der Taskforce Kleeblattl eintauchen möchtest, dann schau unbedingt auf unserer Homepage vorbei unter pantherholiker.de. Dort findest du nicht nur unseren exklusiven Shop, sondern auch jede Menge genialer Features für alle ERC-Fans. Und damit du auch zwischen den Folgen nichts verpasst, besuch uns doch einfach gerne auf unseren Kanälen bei Instagram, Facebook oder TikTok. Wir sehen uns.